Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für heute ist die Geschichte von der Heilung eines Blinden, wie sie uns von Johannes erzählt wird. Ich lese aus dem 9. Kapitel. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist er wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern, antwortete Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Wir alle müssen die Aufgaben dessen, der mich gesandt hat, rasch erfüllen. Denn nicht mehr lange und die Nacht bricht herein, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Dann spuckte er auf die Erde, vermischte den Lehm mit seinem Speichel zu einem Brei und strich ihn dem Blinden auf die Augen. Daraufhin sagte er zu ihm, geh und wasch dich im Teich Siloa. Siloa bedeutet Gesandter. Da ging der Mann und wusch sich und kam sehend zurück. Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein großes Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, in mancherlei Weise war das Leben dieses jungen Mannes dunkel, weil er von Geburt an blind war. Zum einen lebte er in offensichtlicher Dunkelheit, weil er nicht sehen konnte. Noch nie hatte er Formen oder Farben wahrgenommen, noch nie ein strahlendes Gesicht, auch nicht das seiner Mutter. Immer musste er sich ertasten, was er greifen wollte, und mühsam suchen, was nicht sowieso in Reichweite war. Dazu kam eine zweite Dunkelheit, die auf seiner Seele lasten musste. Er war ja zu nichts nütze. Wegen seiner Erblindung konnte er keinen Beruf nachgehen und kein Feld bestellen. Behindertengerechte Werkstätten gab es nicht. Die einzige Einnahmequelle war das Betteln. Wenn er also seiner Familie nicht zu Last fallen wollte, musste er sich an die Straße setzen, vermutlich am Tempel, vermutlich mit vielen anderen, die auch lästig waren. Sich an die Straße zu setzen aber bedeutete, dass er sein Leiden zur Schau stellt. So einen Makel verbirgt man ja lieber. Aber er musste ihn öffentlich machen. Sozusagen mit seiner Blindheit kokettieren, damit auch der eine oder andere Heller in seinem Teller, Hut oder Blechnapf klimperte. Und er wusste immer, einen Heller bekommt er vielleicht, aber es gibt keiner einen Pfifferling auf ihn. Im Gegenteil, und das war der dritte Schatten, der auf seinem Leben lag, die Menschen, die ihn bemerkten, aber auch die nächsten Verwandten, sie alle waren der Überzeugung, er sei an seinem Schicksal selber schuld. Wie immer das zugegangen sein möchte, seine Blindheit kam nicht von ungefähr. Vielleicht konnte ja ein Mensch schon im Mutterleib böse sein. Vielleicht hatte er etwas abzutragen, was die Eltern verschuldet hatten. Vielleicht war er noch gar nicht schuldig geworden, aber er würde eines Tages und dann ereilte ihn die Strafe sozusagen im Vorhinein. Das waren die Diskussionen, die die Gelehrten geführt haben. Ein blinder Mann ist Objekt heißer theologischer Diskussionen. Der junge Mann saß also wirklich tief, tief drin in Nacht und Nebel. Bis Jesus kommt und sein Leben in ein ganz neues Licht stellt. Das Erste, was er tut, Jesus befreit von der Frage nach der Schuld. Und wenn Sie gedacht haben, diese Frage wäre nur damals gestellt worden, dann täuschen Sie sich. Die ist bis heute präsent. Vielleicht kennen Sie sie sogar selber. Sie wird im Blick auf andere diskutiert, sie schmerzt aber auch ganz persönlich und sammelt sich in der Frage, womit habe ich das verdient? Woher kommt mein Leid? Warum gerade ich? Und weil diese Frage bohrt, will sie beantwortet sein. Wir sind wissbegierige Menschen. Wir müssen den Schuldigen ausmachen. Wir forschen nach Ursachen, nicht zuletzt aus dem einfachen Grund, weil wir eine Wiederholung des Unglücks vermeiden wollen. Nun gibt Jesus keine Antwort. Das hätte er womöglich gekonnt. Nein, er verändert die Fragerichtung. Er schaut nicht zurück und forscht nach Ursachen. Er schaut voraus auf Gottes Möglichkeit. Und gleichzeitig zeigt er, wie anders Gott ein Leben ansieht. Die Menschen fragen, was sie dem Blinden anlasten können oder seinen Eltern. Jesus macht gespannt, was Gott mit diesem, genau diesem gebrochenen und verzweifelten oder schon abgestumpften blinden Mann vorhat. Er wurde blind geboren, sagt Jesus, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Das könnte man jetzt natürlich missverstehen und denken, aha, ein Demonstrationsbeispiel dafür, dass Jesus heilen kann, ein Anschauungsobjekt sozusagen. Aber das wäre falsch. Der junge Mann ist nicht blind zur Welt gekommen, damit Jesus ihn heilen und sich bewundern lassen kann. Jesus rührt hier an eine generelle Frage. Er macht ganz behutsam, ohne wieder ein Gesetz oder einen Grundsatz aufzustellen. Er fragt, könnte es nicht sein, dass Gott selbst in diesem Leben einen Sinn sieht? Ist es möglich, dass er auch mit einem Menschen, den alle schon abgeschrieben haben, einen Plan hat? Kann es sein, dass Gott noch etwas vorhat? Und damit verleiht Jesus diesem Mann eine ganz neue Würde. Für die Gesellschaft war er längst überflüssig. Die einzige Aufgabe, zu der er noch fähig war, war das Betteln. Aber jetzt gibt's Hoffnung. Denn Gottes Kraft knüpft dort an, wo Menschen am Ende sind und von anderen abgeschrieben. Es ist wie ein erster Schritt zur Heilung, wenn sich das Fenster der Hoffnung einen Spalt öffnet. Es ist die Erwartung, die Gott Platz macht. Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der unseren Volks- und Raiffeisenbanken seinen Namen gegeben hat, lebte im 19. Jahrhundert, also als man 18 vor die Jahreszahl geschrieben hat. Er war Bürgermeister über 33 kleine Ortschaften im Westerwald. Er war ein guter Bürgermeister, aber er musste sein Amt aufgeben, weil seine Sehkraft so stark nachgelassen hat. Er konnte keine Akten mehr lesen oder Dokumente erkennen, die er zu unterschreiben hatte. Aber Raiffeisen hat nicht aufgegeben. Die frei gewordene Zeit hat er dazu genützt, um Genossenschaftsbanken zu gründen. Also da war Geld für Menschen, die in finanzielle Not gekommen waren, und da waren Maschinen, sodass auch Bauern, Landwirte mit wenig Kapital am technischen Fortschritt Anteil haben konnten. Und viele hat er auf diese Art das Überleben gesichert. Das Leid ihres Bürgermeisters war nicht das Ende gewesen, sondern ein Segen für ganz viele, über viele Jahre hinweg. Weder er selbst hat Schuld auf sich geladen, noch seine Eltern, sagt Jesus. Er ist nur deshalb blind, damit das Handeln Gottes an ihm sichtbar wird. Gerade dieser Mann meint, er kann für euch zum Beispiel werden, dass Gott handelt, wo ihr aufgeht, dass Gottes Kraft dort zum Zug kommt, wo eure Kraft am Ende ist. So befreit Jesus von der Frage nach der Schuld, weil er nicht die Vergangenheit zur Rechenschaft zieht. Er will wissen, wie wir es mit der Zukunft halten. Ein zweites: Jesus kommt zu denen, die im Dunkel sind. Kennt ihr Bartimäus? Also ich würde sagen, wenn man Kinderkirchkinder fragt, wem Jesus das Augenlicht geschenkt hat, wäre Bartimäus unter den Favoriten. Denn der lässt sich gut erzählen, wie er um Hilfe ruft, wie er erst abgewimmelt wird, wie ihn Jesus holen lässt und ihm die Augen öffnet. Unschlagbar die Bilder von Kees de Kort aus den Kinderbibeln. Unschlagbar Bartimäus mit seinem roten Gesicht und den weit aufgerissenen Augen, mit denen er auf einmal wieder sehen kann. Bartimäus und der Mann ohne Namen aus unserem Predigttext, es scheint ein und dieselbe Geschichte zu sein. Und doch ist da ein Unterschied und ich bin mal gespannt, ob irgendeiner den merkt. Was ist der Unterschied? Was ist bei Johannes anders als bei Bartimäus? Der Mann schreit nicht. Der Mann in Johannes 9 bittet nicht um Hilfe. Und das finde ich sehr bedeutsam. Das ist übrigens auch in anderen Geschichten im Johannesevangelium so. Der Kranke am Teich Bethesda, er bittet nicht um Hilfe. So am Ende ist er. Jesus kommt nicht nur dorthin, wo Menschen noch auf Hilfe hoffen. Er kommt auch zu denen, die sich aufgegeben haben. Und das meint Jesus, wenn er hier sagt, solange ich in dieser Welt bin, bin ich das Licht für diese Welt. Denn diese Welt hat viel Dunkel. Licht ist nämlich nicht nur Helligkeit. Licht bedeutet nicht nur sehen können, das ist auch schon viel. Licht heißt hoffen können. Licht heißt glauben können. Licht heißt sich geachtet und geliebt zu wissen. Denn das war doch die zweite Dunkelheit im Leben dieses Mannes. Er konnte nicht sehen, aber er musste auch seine Not zur Schau stellen, den Spott und die Verachtung der Menschen ertragen. Ich denke auch daheim, wenn er überhaupt noch ein Zuhause hatte, wird er gehört haben, dass er eine Last ist. Und da gibt man irgendwann mal auf. Da hat man eines Tages keine Kraft mehr, an irgendeine Veränderung zu glauben. Ich bin das Licht der Welt. Dieses Jesuswort durchzieht nicht nur Kapitel 9, sondern auch Kapitel 8 im Johannesevangelium. Es beginnt damit, dass Jesus Licht in das Leben einer Frau bringt, die man beim Ehebruch ertappt. Vergebung und Freispruch, da wird's hell. In der Folge wird heftig diskutiert. Darf Jesus das? Darf er das sagen? Auch die Blindenheilung hier endet nicht mit Friede, Freude, Eierkuchen. Jesus hat am Sabbat die Heilerde aus Speichel und Staub angemischt und am Sabbat hat er einen Menschen zum Teich geschickt, um sich zu waschen. Das ist untragbar. Der Bruch mit dem Sabbatgebot ist schlimmer als die Freude der Heilung. Wie weit Menschen in ihrer Gesetzlichkeit gehen können. Und wie warm wird es, wenn sich Jesus einem Menschen zuwendet. Wenn es leuchtet, Jesus, das Licht der Welt. Dieses Bekenntnis durchzieht nicht nur das komplette Johannesevangelium, sondern unsere ganze Bibel, wenn es um den Heiland geht. Der verheißene Messias, die Hoffnung auf die Wende. Die Geburt von Jesus, sein erster Arbeitstag, der Ostermorgen bis hin zur Vision in der Offenbarung, wo wir keine Straßenbeleuchtung mehr brauchen, weil Jesus das Licht ist. Jesus, das Licht der Welt. Wer das sagt, der sagt auch, dass es hier dunkel ist und wir das Licht brauchen. Vieles kann sich nicht allein lösen. Spätestens im Sterben wird es zappenduster. Und deswegen singt Zacharias schon im Vorhinein, durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird uns das Licht des Himmels besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen. Es soll hell werden. Durch Jesus wird es hell, ganz gleich, wie tief die Dunkelheit ist. Es soll hell werden, weil die Güte und Barmherzigkeit in das Leben von Menschen tritt. Sein Licht blendet nicht, er wärmt, es klärt sich, es gibt Hoffnung. Und damit das geschehen kann, kommt Jesus zu denen, die im Dunkel sind. Er sucht sie, findet sie und heilt sie. Und jetzt das Dritte, mit Jesus kommt der Durchblick. Zurück zur Geschichte, also ihr solltet sie lesen, heute Nachmittag, Johannes 9. Jesus wählt ein Zeichen, er rührt einen Brei an, Heilerde nennen wir das, und schickt den noch blinden Mann zum Teich, er soll sich waschen. Das Wasser soll ihm die Augen öffnen und tatsächlich, ist nur eine Bemerkung, der sieht. Zum ersten Mal in seinem Leben, was er bisher nur betastet und gehört hat, ist jetzt sichtbar. Er kennt Farben, Formen, Gesichter, Häuser und den Platz, an dem er gesessen ist. Er blickt das alles. Aber noch mehr. Schnell kommen die Kritiker auf den Plan. Heute ist doch Ruhetag. Wieso? Gebotsübertretung. Ist nicht erlaubt. Man stelle sich vor, der wird ins Gemeindehaus zitiert vor den Kirchengemeinderat, die Gemeindeleitung. Die diskutieren und schmeißen ihn schließlich raus. Von einem, der in Sünde geboren ist, sagen sie. Man höre und staune. Lassen wir uns nichts sagen. Also man merkt, Wunder sind kein Glaubensautomatismus. Die großartige Erfahrung allein genügt nicht, vor allem nicht die Erfahrung, von der man nur hört oder sieht. Vertrauen muss dazu kommen. Ich meine, der Blinde hätte auch auf seine Gewohnheiten pochen können, wie seine Kritiker, dann wäre er an seinem Blechnapf sitzen geblieben. Er wäre nicht, warum auch immer, mit der Schmiere auf den Augen zum Teich gegangen, er wäre gestorben, wie er geboren ist, blind. Aber er hat sich aufgemacht. Er hat erfahren, dass sein Vertrauen belohnt wird. Und dann sagt er es neu. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er so etwas nicht tun. Und er erkennt Jesus und er betet ihn an. Das ist die Geschichte. Am Anfang ist es Jesus, der handelt. Er kommt dem Blinden entgegen ohne ausdrückliche Einladung und tritt in sein Leben. Aber dann muss er sich auch entscheiden. Gehe ich zum Teich? Wasche ich mein Gesicht? Glaube ich ihm? Nehme ich die Hoffnung an, die er mir bietet? Und er tut es, ja. Und sein Vertrauen wird belohnt. Nicht nur, dass er jetzt sehen kann, er ist freigesprochen von seiner Schuld, die man ihm nachsagt. Er tritt aus dem Schatten der Menschen, die ihn verachten und beschämen. Er hört nicht mehr die Stimme derer, die ihn abschreiben. Er hört die Stimme und den Herzschlag Gottes, der seinem Leben Sinn und Hoffnung gibt. Jetzt ist er wertvoll, gesund und freigesprochen. Eigentlich war das heute eine einfache Heilungsgeschichte. Da ist einer blind und am Ende sieht er wieder, oder? Klar, Jesus kann das, wenigstens in der Bibel. Und jetzt sind da so viele Fragen dahinter. Die Frage nach dem Ursprung des Leids, nach Sinn eines Lebens, das brüchig und schwach geworden ist. Die Frage, wer denn Jesus ist und wer er ist für diesen Mann und sein kann. Ihr merkt, Jesus bewegt mehr als die Frage nach guten Augen und flinken Füßen. Er will immer wissen, wie hältst du es mit deinem Schöpfer? Weißt du, dass er dir in diesem Moment begegnet und erkennst du, dass er dich liebt, ob krank oder gesund? Und dass er auf deine Liebe wartet. Wunder sind eigentlich Ausrufezeichen, Hinweisschilder, die uns auf Jesus aufmerksam machen wollen. Sie sind kein Garantieschein, so als wäre Jesus dafür zuständig, uns alle Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Sie lassen uns allerdings auch wissen, dass wir noch nicht am Ende sind, wo wir ratlos sind oder müde. Wunder sind eine Einladung. Eine Einladung, ob leicht oder schwere Wege, mit den Augen Jesu anzuschauen und auf seine Hilfe zu vertrauen. Eine Hilfe, die uns trägt, die uns bisweilen auch überrascht, aber die immer und in jedem Fall unser Bestes will. Amen.